Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das neu begonnene Jahr 2017 wurde so ein Jahresvorausblicken in der Presse oder im Internet immer wieder bezeichnet als Jahr der Entscheidung. 2017 Jahr der Entscheidung. Und ein Grund dafür ist, dass gleich in mehreren europäischen Ländern landesweite Wahlen anstehen, die zum Teil weitreichende Folgen für die gesamte Situation in Europa haben könnten. Voraussichtlich im März wählen die Niederlande, im April wählt man in Frankreich, im September haben wir dann in Deutschland Bundestagswahl und im November wählt Norwegen. Und dazwischen sind dann noch einige Landtagswahlen angesetzt im Saarland, in Schleswig-Holstein, dann im bevölkerungsreichsten Bundesland in Nordrhein-Westfalen. Ja, der Entscheidung. Aber nicht nur wegen der Wahlen gibt es in unserer Gesellschaft seit längerem wieder intensive politische Diskussionen, teils heftige politische Diskussionen, denen sich ein einigermaßen wacher Zeitgenosse eigentlich gar nicht entziehen kann. Es sind viele Streitpunkte, die die Menschen bewegen. Die Asylantendebatte zum Beispiel. Fragen der inneren Sicherheit. Sind unsere Großstädte noch sicher? Kann man in Deutschland noch ungestört Silvester zum Beispiel an öffentlichen Plätzen feiern? Was hat sich da möglicherweise geändert? Der Einfluss des Islams. Das ist keine theoretische Frage. Viele von uns erleben das tagtäglich, wenn sie durch ihren Stadtbezirk zum Einkaufen gehen oder in der Arztpraxis warten. Wie steht es um die Presse- und Meinungsfreiheit? Welchen Einfluss haben die sozialen Medien? Darf man sie möglicherweise einer Zensur unterwerfen? Wir sehen uns konfrontiert mit einer teilweise aggressiven Bildungspolitik, die darauf aus ist, unseren Kindern eine starke Dosis Ideologie schon von Anfang an mit in die Bildung hineinzumischen. Wir hatten im zurückliegenden Jahr erneut den aufgebrochenen Kampf um die Sexualerziehung. Hat der Staat überhaupt das Recht, diese Sexualerziehung den Eltern gewissermaßen zu entreißen und sich schon im Kindergartenalter in die Familien einzumischen? Hat der Staat das Recht dazu? Und wir sehen uns immer wieder dem Anspruch des Genderismus gegenüber, der unser Zusammenleben immer stärker durchsetzen und zum Teil durch rigide gesetzliche Maßnahmen festklopfen will. Welche Rolle spielen die politischen Institutionen in diesen Konflikten? Also politische Institutionen wie Gerichte, Parlamente, Regierungen, Behörden, die Polizei, Universitäten, Schulen. Und wer ist eigentlich verantwortlich für unseren Staat? Wer darf ihn prägen? Wie steht es um unser Grundgesetz? Und wer achtet auf seine Einhaltung? Etwa Artikel 20, bei vielen in Vergessenheit geraten, da heißt es in Artikel 20, Absatz 1, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Artikel 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, steht im Grundgesetz. Sie wird vom Volke in Wahlen, und also Volke ist eine etwas feierlichere Formulierung für Volk, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Also die Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive und Jurisdiktion. Dann Absatz 3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Recht und Gesetz gebunden. Und dann Grundgesetz, Artikel 20 Absatz 4, gegen jeden, der unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. So lehrt es unser deutsches Grundgesetz in Artikel 20. Und es macht deutlich, die hohe Verantwortung aller Deutschen für das, was innerhalb unseres Landes geschieht. Das ist Rechtslage. Dazu sind wir als Staatsbürger verpflichtet. Und mittendrin in diesem Bundesstaat, diesem demokratischen und sozialen Bundesstaat, mittendrin in dieser speziellen politischen Situation leben die Christen. Und wir müssen immer wieder fragen, was ist unsere Aufgabe? Worin besteht unsere Verantwortung? Welches Verhalten ehrt unseren Herrn am meisten? Und womit dienen wir unserem Nächsten am besten? Die Kirchengeschichte zeigt, dass es an diesem Punkt auch unter Christen immer wieder große Verwirrung gegeben hat. Nur zwei Beispiele für diese Verwirrung. Die einen fordern den totalen Rückzug aus der Welt. Sie richten einen eisernen Vorhang auf zwischen Welt und Gemeinde und sagen, als Bürger des Reiches Gottes haben wir mit dieser Welt nichts mehr zu tun, wir halten uns da raus, wir ziehen uns zurück, wir machen uns nicht die Finger schmutzig. Und manche Christen gehen sogar so weit, dass sie nicht mal an Wahlen teilnehmen, mit christlicher Begründung, wie sie meinen. Aber der Herr Jesus hat gesagt, Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das Salz und das Licht müssen ran an die Welt. Wie sollen sie sonst wirken? Und schon in Jeremia 29, Vers 7 sagt der allmächtige Gott durch seinen Propheten Jeremia 29, Vers 7 und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. In der Luther-Übersetzung heißt es dann, suchet der Stadt Bestes. Suchet der Stadt Bestes, ihr Gottesleute. Also Rückzug ist der falsche Weg. Die anderen propagieren die totale Vermischung mit der Welt. Sie sagen, die Gemeinde soll sich gewissermaßen in die Welt hinein entäußern und alle Grenzen zwischen Gemeinde und Welt so weit wie möglich beseitigen. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Emerging Church Bewegung, Transformationstheologie, also Johannes Reimer, Tobias Feix und alle, die da auf diesen Wegen wandeln. Das ist bis tief in die evangelikalen Reihen eingedrungen, dieses Denken. Es hat ganze Missionswerke inzwischen unterwandert. Und es gibt inzwischen sogar eine bestimmte Studienbibel, noch mit der Elberfelder Übersetzung, die diese Sichtweise in die Herzen hineinträufeln will, diese emergente Sichtweise, also die Vermischung mit der Welt. Eine These der Emerging Church lautet etwa, wenn wir die politischen und die sozialen Verhältnisse in dieser Welt verbessern, dann bringen wir damit das Reich Gottes näher. Und wir bauen gemeinsam mit Nichtchristen das Reich Gottes. Gute Politik und Sozialarbeit ist genauso wichtig wie das Evangelium, ja sogar ein Teil des Evangeliums, wird da behauptet. Aber Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Und Jesus hat auch gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme noch Schaden an seiner Seele? Also, die Bibel lehrt weder den Rückzug aus der Welt noch die Vermischung mit der Welt. Das ist beides nicht der Wille unseres Herrn. Die Sache ist schon komplizierter. Und darum können wir dankbar sein, dass gerade jetzt zum Beginn dieses auch politisch spannenden Jahres 2017 wir in unserer Predigtreihe über den Römerbrief zu Römer 13 kommen. Dieses Kapitel Römer 13 ist geradezu sprichwörtlich geworden. Römer 13 sagt man so, und dann wissen viele schon, aha, da geht es um Christ und Politik. Römer 13, denn hier in diesen ersten 7 Versen behandelt Paulus genau die Frage, wie sollen wir uns als Christen gegenüber dem Staat verhalten, in dem wir leben? Darum geht's. Unser Thema lautet deswegen heute auch der Christ und sein Staat, Teil 1. Also da geht's auch um unser Verhältnis zur Politik. Das ist Römer 13. Kurz zur Erinnerung, vor der Adventszeit im November. So eigenwillig sind wir nun doch noch nicht mit unserer Jahresaufteilung. Also im November hatten wir Kapitel 12 abgeschlossen, Römer 12. Und Römer 12 hatte gezeigt, wie sich das neue Leben der Erlösten im Alltag ausdrückt. Jesus hat uns eben nicht nur gerechtfertigt, er hat uns nicht nur gerettet, das ist das Wichtigste, sondern er, Jesus, bewirkt jetzt auch unsere Heiligung. Er verändert unser Leben nach seinem Willen. Er nimmt unser Denken in seine Schule. Das war Römer 12, Vers 2, wo Paulus sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt. Jesus macht uns zu urteilsfähigen Leuten, zu Leuten, die Durchblick bekommen, zu Leuten, die sich aktiv auf der Basis der Bibel mit ihrer Zeit auseinandersetzen. Und darum differenzierte Antworten geben können. Und darum bitten wir Jesus, wie wir das eben auch in diesem Lied gesungen haben, leite uns Herr, lehre, lenke das Denken, dass wir erkennen, was wichtig ist. Lehre uns Herr, gib uns die Weisheit, dass wir verstehen, was richtig ist. Sie merken, das ist ein ganz antipostmodernes Gebet, denn es geht davon aus, dass es richtig gibt und Wahrheit gibt und dass man klar sagen kann, was wichtig ist. Und diese Bitte begleitet den Christen eigentlich sein ganzes Leben lang. Lehre uns denken, was richtig ist und erkennen, was wichtig ist. Und sie führt dazu, dass Jesus alle unsere Lebensverhältnisse neu ordnet und bereinigt. Und davon handelt Römer 12. Römer 12 zeigt, wenn Jesus unser Leben prägt, dann schenkt er uns ein neues Verhältnis zur Gemeinde. Römer 12, 3 bis 8. Dann schenkt er uns ein neues Verhältnis zu den einzelnen Mitchristen. Römer 12, 9 bis 16. Dann schenkt er uns, und so weitet sich der Kreis, auch ein neues Verhältnis und Verhalten gegenüber allen Menschen. Und sogar gegenüber denen, die uns Böses wollen. Römer 12, 17 bis 21. Und in Kapitel 13 geht es nun noch weiter, wird dieser Kreis noch weiter ausgedehnt. Wenn Jesus unser Leben prägt, dann bekommen wir auch ein neues Verhältnis zu unserem Staat. Römer 13, 1 bis 7. Also es schließt sich ganz logisch dieser immer größer werdenden Kreise an, in die Jesus uns hineinstellt und für die er unsere Verhältnisse gewissermaßen neu ordnet. Und jetzt fragen wir, wie soll das aussehen, dieses Verhältnis zum Staat? Und ich sage gleich vorweg, Römer 13 entfaltet keine vollständige Theorie über das Verhältnis des Christen zur Politik. Das muss man wissen, das ist hier offensichtlich nicht seine Absicht, weil Paulus bestimmte Fragen hier einfach nicht behandelt. Aber mit Römer 13 schlägt Paulus sozusagen eine erste Schneise in dieses Dickicht. Das ist die Aufgabe von Römer 13. Und Paulus macht deutlich, die Sache mit dem Staat, mit der Obrigkeit, das Wort, was er hier verwendet im Griechischen, heißt Exousia und das drückt Autorität aus. Also Obrigkeit, Autorität, diese Tatsache, dass es Regierende und Regierte gibt, das ist keine Erfindung von Menschen, das ist kein zufälliges Produkt einer kulturgeschichtlichen Entwicklung, sondern das ist von Gott gegeben. Das hat der Schöpfer so vorgesehen und das ist der erste Leitsatz, den wir heute festhalten wollen. Das Prinzip der Obrigkeit ist von Gott gegeben. Das müssen wir wissen. Das ist die erste große Wahrheit, die Paulus uns hier in Römer 13 aufzeigt. Und wir werden diesen Text heute natürlich noch nicht in allen Einzelheiten auslegen können. Dafür brauchen wir mindestens noch den nächsten Sonntag. Aber wir wollen heute einen ersten Zugang bekommen und nächsten Sonntag dann die kniffligen Fragen noch weiter behandeln. Hören wir also jetzt mal Römer 13, 1 bis 7 nach der Schlachterübersetzung. Da schreibt der Apostel Paulus, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Soweit der Apostel Paulus. Und das erste Prinzip, was wir hier lernen, die Obrigkeit ist von Gott gegeben. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott ist. Das heißt, alle Obrigkeit steht letztlich in Gottes Dienst. Dazu hat Gott sie gegeben. Einige Leute haben hier bei Obrigkeit, Exousia, dieser Begriff kommt mehrfach vor, darauf hingewiesen, dass Paulus diesen Begriff manchmal auch für die Engelwelt verwendet. Das stimmt, zum Beispiel in Kolosser 2, aber das kann hier nicht gemeint sein. Christen werden niemals aufgefordert, sich der Engelwelt unterzuordnen. Engeln kann man auch keine Steuern zahlen. Großer Vorteil der Engel. Man kann ihnen keine Steuern zahlen. Und das Wort Exousia wird auch in anderen Texten für weltliche Herrscher verwendet. Also es ist, denke ich, mit großer Gewissheit auszuschließen, dass hier auch Engel gemeint sein könnten. Also Obrigkeit meint hier wirklich die staatliche Obrigkeit. Sie agiert schon jetzt unter dem Schirm von Gottes Souveränität. Sie hat schon jetzt von Gott eine bestimmte Vollmacht bekommen. Sie wird von Gott eingesetzt. Im Sinne seines Plans und dass Gott durch Regierungsstrukturen, durch Herrschaftssysteme, durch Obrigkeit wirkt und dass sie letztlich unter ihm stehen, ob die das wissen oder nicht, ob die das wollen oder nicht, das haben wir schon im Alten Testament immer wieder aufgezeigt bekommen. Ich bringe nur ein paar Beispiele. 2. Samuel 12, Vers 8 zum Beispiel. Da sagt Gott durch Nathan, dem David, ich, 2. Samuel 12, Vers 8, ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben. Also ich habe dir dein Königtum gegeben. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Deine Macht, David, kommt von mir, sagt Gott. Aber Gott sagt das nicht nur zum Vorläufer des Messias, zum König Israels, sondern er sagt das auch in Jesaja 45, 1 über Kyros, dem Perserkönig. So spricht der Herr zu Kyros, seinen Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen. Ich selbst will vor dir herziehen. Und Gott sagt das nicht nur zu Kyros, sondern Gott sagt das auch zu Nebukadnezar, dem babylonischen König. In Jeremia 27, Vers 6, da sagt Gott, nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben. Das ist also eine Beobachtung, die wir immer wieder machen. Und Daniel, der Prophet Daniel, hat das dann in Daniel 2 einmal so auf den Punkt gebracht, wo er über Gott sagt, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Daniel 2, Vers 20 bis 21. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Das heißt, die Obrigkeit ist im Prinzip von Gott gegeben. Ist als Struktur von Gott gegeben. Und daraus folgt, wer sich dieser Obrigkeit prinzipiell widersetzt, sagt Paulus, der widersteht damit Gottes Anordnung. Das ist Vers 2. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Der Christ kann sich nicht einfach aussuchen, will ich mich der Obrigkeit unterordnen oder nicht. Gott hat das so gegeben. Und Gott hat sich etwas dabei gedacht. Ja, und mehr noch, er zieht sich dann zu Recht die Verurteilung zu. Ja, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu, nämlich zunächst mal durch die Obrigkeit, der sie sich widersetzen. Aber sie handeln damit auch gegen den Willen Gottes. Und in dieser Hinsicht kann man sagen, das Prinzip Staat und Obrigkeit ist vergleichbar mit der Ehe. Es ist auch wie eine Schöpfungsordnung, der Staat. So ähnlich wie die Ehe, die ist uns ebenfalls vom Schöpfer mitgegeben. Und deswegen hat Bonhoeffer den Staat genauso wie die Ehe bezeichnet als Mandat Gottes, als ein Mandat Gottes, als ein Auftrag Gottes. Bonhoeffer schreibt, die Obrigkeit, die kann nicht selber Leben oder Werte erzeugen. Also der Staat kann den Menschen keinen Sinn geben. Das wird gefährlich, wenn der Staat sich anmaßt, den Menschen den Sinn geben zu wollen. Dann ist er schon auf dem Weg in die Diktatur. Der Staat kann nicht vorgeben, was der Mensch denken oder glauben soll. Macht Bonhoeffer deutlich. Die Obrigkeit ist nicht schöpferisch. Sie kann nicht selbst etwas Neues vorgeben. Aber sie schützt alles Geschaffene und insbesondere schützt sie die Menschenwürde. Sie schützt die Schwachen gegenüber den Staaten. Sie tut das, macht Bonhoeffer deutlich, mit dem Gewaltmonopol, in Einzelfällen auch finanziell. Sie setzt das Recht und sie schützt die Freiheit. Das ist die Aufgabe der Obrigkeit. An diesem Auftrag muss sie sich messen lassen. Und dazu hat Gott sie eingesetzt. Und deshalb kann ein Christ sich auch nicht aussuchen, ob er die Obrigkeit respektiert oder nicht, sondern ein Christ hat gefälligst ein guter Staatsbürger zu sein. Das ist unsere Aufgabe als Christen, von Gott her. Und wenn schon nicht um der Menschen willen, sondern zunächst um Gottes Willen. Und deswegen sehen Sie hin, betont Vers 5, das Gewissen. Paulus sagt, darum ist es notwendig, Vers 5 sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, also nicht allein, weil das Gegenteil bestraft wird, sondern auch um des christlichen, um des Gewissens willen. Das ist doch eine interessante Beobachtung. Wir wissen als Christen, weil Gott uns das in seinem Wort sagt, dass Gott den Staat und die Obrigkeit will. Und das prägt unser Gewissen, weil wir sagen, Gott will es, also haben wir es auch zu wollen. Und wenn wir jetzt gegen die Obrigkeit rebellieren und die Obrigkeit nicht akzeptieren als Struktur, dann muss uns das ein schlechtes Gewissen machen, weil wir damit dem Willen Gottes entgegentreten. Und darum ist das Rückgrat dieses Textes, Römer 13, der rote Faden, die dreifache Aufforderung, dass die Christen sich der Obrigkeit unterzuordnen haben. Also das ist schon unser zweiter Grundsatz heute. Erstens hatten wir gesagt, das Prinzip Obrigkeit ist von Gott gegeben. Zweitens, Der Obrigkeit gebührt Unterordnung. Der Obrigkeit gebührt Unterordnung. Das ist das zweite Prinzip. Und das ist das Rückgrat dieses Textes. Sie haben diesen Imperativ, in diesem Befehl, also in Vers 1. Jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter. Paulus wiederholt das in Vers 5. Da sagt er, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Kann man nicht darüber diskutieren, will man das, soll man das, kann man das, ja oder nein? Und schließlich nochmal die konkrete Aufforderung zur Unterordnung, wie sich das unter anderem äußert. Vers 7, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, nämlich Steuern und Zoll. Das ist ein konkretes Beispiel für Unterordnung, dass jemand seine Steuern zahlt. Und wenn jemand Steuern hinterzieht, ist das eine ganz klare Widersetzung gegen Römer 13. Und wieder sehen wir die Parallele zwischen dem Staat und der Ehe. Beides sind Schöpfungsordnungen, beides sind Mandate. Und das können wir uns als Christen nicht aussuchen, ob wir uns danach richten oder nicht. Gott sagt, wenn du als Mann und Frau zusammenleben willst, dann hat Gott dafür eine klare Ordnung gegeben, die Ehe. Du kannst nicht sagen, oh gut, ich kann auch in wilder Ehe oder in Patchwork-Konstellationen. So, nein, Gott sagt, es gibt dieses eine Mandat. Es gibt die Schöpfungsordnung. Wenn du als Mann und Frau zusammenleben willst, dann gibt es dafür nur die Ehe. Das ist Gottes Ordnung. Und wobei man sagen muss, die Gestalt und die Einzelheiten der Ehe hat Gott noch deutlicher festgelegt als die Sache mit der Obrigkeit. Das ist interessant. Also zur Ehe können wir ganz viel nachlesen in Epheser 5, in Titus 2 und an anderen Stellen. Aber für die Obrigkeit hat Gott keine genaue Staatsform vorgegeben. Das muss man hier auch mal sagen. Also Gott hat nicht irgendeine spezielle Form der Demokratie vorgeschrieben oder der Monarchie. Und dann gab es ja zu Paulus' Zeiten diese Staatsform des Römischen Reiches mit den Kaisern an der Spitze. Das ist auch Obrigkeit. Also Gott hat die Staatsform nicht vorgeschrieben, aber das Prinzip. Und er schützt dieses Prinzip der Obrigkeit mit seinem Wort. Genauso wie die Schöpfungsordnung der Ehe mit seinem Wort schützt. Und darum erinnert die Bibel an verschiedenen Stellen an diese Wahrheit über die Obrigkeit. Wir haben Ihnen auf dem Gottesdienstzettel einige der weiteren Bibelverse dazu mal aufgeschrieben, zum Beispiel 1. Petrus 2, ab Vers 13. Da sagt Petrus genau in der Sache das Gleiche wie Paulus. 1. Petrus 2, ab Vers 13. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Genau die gleiche Aussage wie in Römer 13. 1. Petrus 2, Vers 13 und 14. Und Sie können diesen Text eigentlich bis Vers 17 dann noch weiterlesen. Oder Titus 3, Vers 1, so sagt Paulus ganz ähnlich, erinnere sie daran, Titus 3, Vers 1, dass sie der Gewalt, das meint der Autorität, wir können auch übersetzen der Obrigkeit, dass sie der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Römer 13, 1. Petrus 2, Titus 3 und es gibt noch weitere Stellen. Und nicht nur die Apostel schreiben darüber, sondern Paulus erinnert, und das ist jetzt spannend, hier in Römer 13, erinnert Paulus woran? Dass Jesus selbst die Anerkennung der Obrigkeit gefordert hat. Und Jesus hat nämlich das gleiche Beispiel dafür verwendet, wie das, worauf Paulus uns hier stößt. Und damit macht Paulus deutlich, ich habe diese Lehre letztlich von Jesus. Schon unser Herr hat das so gelehrt. Und Paulus zeigt das an diesem praktischen Beispiel der Steuerfrage. Sollen Jünger Jesu einem säkularen Staat gegenüber gehorsam Steuern zahlen? Und alles, was Paulus hier in Römer 13 schreibt, setzt voraus, was Jesus 30 Jahre vorher in jener berühmten Szene gesagt hat. Und darum müssen wir heute für den Rest dieser Predigt nochmal kurz diese 30 Jahre zurückgehen. Und dann sind wir umso besser gerüstet, um kommenden Sonntag dann wieder zu Römer 13 zurückzukehren und dann alle 7 Verse abzuschließen. So ist der Plan. So ist der Plan. Also, jetzt gehen wir von Römer 13, Vers 6 zurück zu Matthäus 22. nochmal kurz, Römer 13, Vers 6. Deswegen zahlt ihr ja auch Steuern. Denn sie, also die Steuereintreiber, sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Ja, das merkt man bis heute, dass sie dazu beständig tätig sind, unsere Steuern einzutreiben. Und dann Vers 7. So gibt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Damit ist gemeint, also der Respekt, die Hochachtung, die Freundlichkeit und Höflichkeit gegenüber denen, die im Dienst des Staates dieses tun. So, und jetzt gucken wir uns Matthäus 22 an. Da geht es auch um die Steuerfrage. Und Jesus respektiert die Obrigkeit genauso wie Paulus in Römer 13. Obwohl Jesus weiß, dass diese Obrigkeit ihn in wenigen Tagen durch einen Justizmord ans Kreuz bringen wird. Das muss man immer mit bedenken. Das Prinzip der Obrigkeit ist ja vom Schöpfer selbst gegeben. Das Prinzip der Obrigkeit ist ja von Jesus selbst gegeben. Er ist ja der Schöpfer. Aber, und das werden wir heute noch sehen, zugleich markiert Jesus dabei auch eine Grenze. Eine Grenze, die keine Obrigkeit überschreiten darf. Und wenn sie es doch tut, dann müssen wir uns der Obrigkeit widersetzen. Das berühmte Gespräch beginnt mit einer hinterhältigen Provokation. Eigentlich wollen die Pharisäer Jesus in die Falle locken, sie wollen seine Glaubwürdigkeit erschüttern und sie kommen mit folgender vermeintlich listiger Frage. Matthäus 22, Vers 15. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn, nämlich Jesus, in seinen Worten fangen könnten. Das ist ihr Motiv. Und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Und darum sage uns, was meinst du? Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Und sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen von ihm ab und gingen davon. Eigentlich ist das ja eine sinnvolle Frage, die sie stellen, wenn auch mit einer hinterhältigen Absicht. Sie fragen ausgerechnet nach der Kopfsteuer, das war nicht irgendeine Steuer, es gab ja auch indirekte Steuern auf Waren, Zoll und so weiter, sondern das war gewissermaßen die Poll-Tax. Diese Kopfsteuer war den Juden ein besonderer Dorn im Auge. Die musste nämlich direkt an den römischen Kaiser gezahlt werden, war also eine direkte Steuer. Und diese Steuer war das Symbol für die Unfreiheit der Juden in ihrem eigenen Land. War also emotional unheimlich aufgeladen, diese Steuer. Bezahlt wurde sie mit der klassischen römischen Steuermünze, dem Denar oder dem Silbergroschen. Das war etwa der Tagelohn eines Arbeiters. Einmal jährlich musste das abgedrückt werden. Auf der Vorderseite eines solchen Denars war in der Regel das Brustbild des Kaisers Tiberius. Der regierte von 14 vor bis 37 nach Christus. Oder er lebte zumindest in dieser Phase. Und diese Münze trug die Aufschrift: Kaiser Tiberius, der erhabene Sohn des göttlichen Augustus. Das stand auf dieser Münze. Also dieser Kaiser ließ sich göttlich verehren. Und auf der Rückseite dieses Denars, dieser Münze, war in der Regel ein Bild der Mutter des Tiberius zu sehen, mit den Worten: Julia Augusta Livia. Und diese Julia Augusta Livia saß auf einem Götterthron. Also, das erinnerte alles an die göttliche Verehrung des Kaisers. Und das ist eine verständliche Frage, sollen wir das nun zahlen oder nicht? Wie weit dürfen wir uns mit diesem Staat einlassen? Das war auch die Frage der Juden. Wie passen der Gehorsam gegenüber Gott und gegenüber der Staatsgewalt zusammen? Das ist die Spannung, liebe Leute, in der wir genauso leben. Jeder Christ hat zwei Pässe. Jeder Christ ist Bürger von mindestens zwei Staaten. Wir sind Bürger zweier Welten. Paulus sagt in Philipper 3, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind Himmelsbürger, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Gottes Kinder sind. Aber Paulus hatte ja zugleich auch noch diesen anderen Pass. Er hatte ja sogar das eigene römische Bürgerrecht. Wir haben zwei Pässe. Wir haben, wenn man so will, die doppelte Staatsbürgerschaft. Und die Frage ist, wie passen diese beiden Staaten zusammen? Verglichen mit den Christen im ersten Jahrhundert, aber auch verglichen mit dem, was die Christen unter der DDR-Tyrannei teilweise aushalten mussten, haben es die Christen in unserem Land noch ziemlich gut. Das müssen wir auch berücksichtigen. Wir haben noch verhältnismäßig große Freiheiten. Wir haben immerhin noch ein Grundgesetz, in dessen Präambel die Worte stehen, Zitat, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Das ist die Präambel des deutschen Grundgesetzes, dürfen wir nie vergessen. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Und damit ist auch ganz klar, dass der Gott, von dem die Rede ist, hier nicht Allah sein kann. Dass das nicht gleichzeitig auf den Islam angewendet werden kann. Weil das deutsche Volk sich nicht ein Grundgesetz gegeben hätte unter Berufung auf Allah. Ist ja lächerlich. Und die brennende Frage ist nun, wie kann man gleichzeitig in diesen beiden Welten leben? Wie kann man diese Spannung aushalten? Und diese Missverständnisse, die ich vorhin aufgezeigt habe, waren beide eine Flucht aus der Spannung. Der Rückzug vor der Welt ist eine Flucht vor der Spannung. Und die Vermischung von Gemeinde und Welt ist genauso eine Auflösung der Spannung in die andere Richtung. Es geht darum, diese Spannung auszuhalten im Gehorsam vor Jesus. Und die Juden waren da in einer ähnlichen Situation wie wir. Die hatten auch zwei Pässe, die wollten nach dem Alten Testament leben und waren Einwohner des Römischen Reiches. Und diese Spannung hat auch das jüdische Volk damals tief gespalten und fast zerrissen. Immer wieder hat es sich festgemacht an der Steuerfrage. Schon im 6. Jahrhundert nach Christus gab es die Revolte dieses sogenannten Judas von Galiläa gegen die römische Besatzung, gegen die Kopfsteuer. Damals hatten die Zeloten, also diese gewalttätige Widerstandsbewegung, den Anstoß gegeben. Sie predigten den gewaltsamen Umsturz. Sie sagten, jeder Tropfen römischen Blutes, der fließt, bringt Gottes Reich einen Schritt näher. Das lehrten die Zeloten. Und die Pharisäer, die also hier mit Jesus reden, die waren diplomatischer. Die sagten, ja, die römische Herrschaft, das ist Gottes Gericht, das müssen wir ertragen. Wir müssen ihre Gesetze achten, aber trotzdem müssen wir auch unseren Glauben festhalten und dürfen davon nicht abweichen. Also Sie müssen wissen, die Pharisäer, die liebten diesen römischen Staat überhaupt nicht. Das war auch allgemein bekannt. Aber sie kamen irgendwie mit ihm aus. Und dann haben sie jetzt in dieser Situation den römischen Staat dankbar benutzt, um Jesus fertig zu machen. Weil sie anders mit ihm nicht klarkamen. Und da haben sie sich jetzt sogar mit dem römischen Staat verbündet. Sie haben gesagt, wir locken ihn in eine Falle. Sie schicken hier ihre Schüler. Sie kommen ja nicht selber, die Promis, sondern hier steht hier, sie sandten ihre Jünger zu ihm. Und sie schicken ihn nicht allein, sondern zusammen mit den Herodianern. Wer waren die Herodianer? Das waren keine Juden, aber das waren Leidensgenossen der Juden, denn die waren auch unfrei. Die Herodianer, müssen Sie wissen, das waren Nachfahren der Edomiter, also dieser Halbjuden quasi. Die hatten sich aber arrangiert. Die Herodianer fraßen den römischen Herrschern mehr oder weniger aus der Hand. Die haben sich total angepasst. Das waren die klassischen Opportunisten. Die haben sich dadurch viele Privilegien ergaunert gewissermaßen oder erschlichen, kann man auch sagen. Und im Grunde genommen haben die Pharisäer die Herodianer aufs Tiefste verachtet. Sie haben gesagt, diese angepassten Opportunisten. Aber jetzt konnte man sie doch ganz gut gebrauchen als Helfershelfer in diesem Zweckbündnis gegen Jesus. Und so verstecken die Herodianer und die Pharisäer ihr wahres Motiv hinter diesen Schmeicheleien. Sie schütten also erstmal so einen ganzen Eimer, wir würden sagen, einen ganzen Eimer Schleim schütten sie da aus. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand und achtest nicht das Ansehen der Menschen. So. Und jetzt bauen sie ihre Falle auf. Man sieht schon, wie sie sich da innerlich die Hände reiben und die Falle ist auch sehr geschickt aufgebaut. Denn wenn Jesus sich gegen die Steuern ausspricht, dann ist er der Staatsfeind der Römer. Wenn Jesus sich aber für die Steuern ausspricht, ist er der Volksfeind der Juden. Also er kann im Grunde genommen seinen Kopf nur so oder so in die Schlinge legen. Ja, wenn er sagt, zahlt keine Steuern, dann übernehmen die Römer die Sache. Die Herodianer sind da dankbare Zeugen, die werden das ihren römischen Verbindungsleuten schon schnell genug mitteilen und dann machen die Römer kurz einen Prozess. Wäre eine elegante Lösung. Wenn Jesus sich für die Steuern ausspricht, dann können wir nicht die Römer gegen ihn in Anschlag bringen, aber dann wird er Kredit bei den Juden verlieren. Dann werden sie endlich mal aufhören, ihm nachzulaufen. Dann wird seine Popularität allmählich abnehmen. Denn die Juden wollten ja, viele Juden wollten ja, dass Jesus die Römer gewaltsam von der Platte fegt. Und das wollte er offensichtlich nicht. Sie sehen also, wie emotional diese Steuerfrage beladen ist. Das absolute Politikum. Jesus, du kannst dir jetzt aussuchen, in welche dieser beiden netten Schlingen du deinen Kopf legst. Ob du als Staatsfeind enden willst oder als Volksfeind. Und was wird Jesus machen? Vers 18. Als er nun ihre Bosheit merkte, sprach er, ihr Heuchler. Was versucht ihr mich? Er deckt das also erstmal auf. Er sagt genau ihnen auf den Kopf, was los ist. Aber dann bricht er das Gespräch nicht ab, sondern er antwortet ihnen auf ihre Frage ab Vers 19. In dieser Szene liegt eine unheimliche Spannung. Zeigt mir die Steuermünze. Das ist nochmal ein Verzögerungsmoment gewissermaßen in diesem Gespräch. Und dann zeigen sie ihm die und er fragt, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und hier lehrt Jesus das gleiche Prinzip wie Paulus in Römer 13, Vers 1 bis 2. Der Obrigkeit gebührt Unterordnung. Da ist das Bild des Kaisers drauf. Ihr schuldet dem Staat die Steuer, das ist die Gesetzeslage, also gebt sie ihm. Und wir können uns vorstellen, wie die Pharisäer sich die Hände reiben und sagen, ha, jetzt zieht sich die Schlinge zu. Und sie sehen auch, wie Jesus hier diese Spannung nochmal richtig steigert, indem er sich die Münze zeigen lässt. Und alle fragen sich, was will er damit? Der weiß, was auf der Münze drauf ist. Aber Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und wissen Sie, das Wort, was Jesus da verwendet, ist genau das gleiche Wort wie Paulus in Römer 13, Vers 7. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Apodote. Das gleiche, genau das gleiche griechische Wort steht da. Also damit erkennt Jesus die politische Herrschaft Roms an, ganz eindeutig. Jesus ruft nicht zum Umsturz auf. Die Kopfsteuer muss gezahlt werden, der Obrigkeit gebührt Unterordnung. Man kann das wörtlich sogar übersetzen, gebt dem Kaiser zurück, was dem Kaiser gehört. Die Steuer gehört dem Kaiser, er hat ein moralisches Anrecht aufgrund der Rechtslage darauf. Und das sagt Jesus nicht über einen demokratischen Rechtsstaat. Er sagt es eben über das Staatswesen, das ihn selbst in wenigen Tagen durch einen Justizmord hinrichten wird. Und das ist seitdem die Linie des Neuen Testaments. Und darum, ihr lieben Christen, die sich an dem Maßstab der Bibel orientieren, dürfen keinen Staat mutwillig zerstören. Gewaltsamer Umsturz ist für Christen keine Möglichkeit, keine Option. Warum? Weil selbst eine schlechte Staatsordnung noch besser ist als gar keine Staatsordnung, als das totale Chaos. Die Bibel macht das sehr realistisch deutlich. Seit dem Sündenfall wirkt in dieser Welt die Macht der Zerstörung und des Chaos, hinter der Teufel steht. Und seit dem Sündenfall kann diese Welt sich keine Anarchie, keine Herrschaftslosigkeit leisten. Und darum ist der Staat von Gott verordnet als ein Mandat, als eine Schöpfungsordnung, um das Chaos einzudämmen. Und selbst ein undemokratischer Staat ist noch das kleinere Übel als die Anarchie. Ich erinnere mich noch damals in Jugoslawien, nachdem die Macht der Sowjetunion gebrochen war, da haben viele dort gesagt, ach, hätten wir doch wieder die alten Zeiten des Kalten Krieges. Die Macht der Sowjetunion war grausam und unterdrückend, aber es war immer noch besser als das Chaos, haben manche gesagt. Und der Theologe Helmut Thielicke schreibt, der Staat ist Gottes Notverordnung zwischen Sündenfall und jüngstem Gericht. Also gewissermaßen eine Übergangslösung, bis Jesus wiederkommt. Und Thielicke fährt fort, dass selbst ein ungerechter Staat immer für ein Minimum an Ordnung und damit an Lebenserhaltung Sorge tragen muss und dass er deshalb immer noch besser ist als das komplette Chaos. 1934, schon im Schatten der nationalsozialistischen Machtübernahme, 1934, als die Unterdrückung der Kirche durch die Nazis sich schon anbahnte, da kam in Barmen eine Bekenntnissynode zusammen, die die berühmte Barmer Erklärung verabschiedete, die dann später berühmt wurde. Und in der Barmer Erklärung, in der fünften These, wird genau diese biblische Sicht nochmal beschrieben. Also 1934, in dieser dramatischen Situation. Da heißt es in Barmen 5, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche, also die Gemeinde Jesu, noch steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens, unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser Ordnung an. Zitat Ende. fünfte Barmathese. Also der Staat hat von Gott eine ganz klare Aufgabe und Funktion. Und das müssen die Christen akzeptieren und stützen. Aber damit ist Jesus noch nicht fertig. Denn jetzt zum Schluss zieht er die entscheidende Linie, die kein Staat überschreiten darf. Er hatte die Münze genommen. Wessen Bild trägt die Münze? Des Kaisers. Gibt dem Kaiser, was ihm rechtens gehört. Die Münze trägt das Bild des Kaisers. Sie gehört also dem Kaiser. Wer oder was aber trägt das Bild Gottes? Und die Bibel sagt, du. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Du trägst das Bild Gottes. Und das zeigt sich auch darin, dass Gott dich zu seinem Bilde geschaffen hat. Du kannst denken, sprechen. Gott hat dich dazu bestimmt, in eine persönliche Beziehung zu ihm zu treten. Du bist dazu bestimmt, Gott zu gehören. Du trägst das Bild Gottes. Und das meint Jesus hier, gebt dem Kaiser die Steuermünze, erfüllt eure staatsbürgerlichen Pflichten, aber gebt euch selbst Gott. Gebt Gott, was Gott ist, nämlich euch selbst. Und das ist der dritte und letzte Satz, den wir festhalten. Erstens, das Prinzip Obrigkeit ist von Gott gegeben. Zweitens, der Obrigkeit gebührt Unterordnung. Drittens, Gott allein gebührt Hingabe. Gebt euch selbst Gott. Kein Staat darf Hingabe von euch fordern. Kein Staat darf von euch fordern, dass ihr ihm euch total ausliefert, egal was er von euch fordert. Kein Staat kann eurem Leben Sinn geben. Kein Staat hat das Recht auf eure letzte Loyalität und euren letzten Gehorsam. Sondern Gott allein gebührt Hingabe. Gebt dem Kaiser, was ist Kaiser? Das ist Steuer, das ist okay. Aber gebt Gott, was Gottes ist. Die Steuermünze mussten sie zahlen, aber die Aufschrift der Steuermünze, die den Kaiser göttlich verehrte, die durften sie nicht respektieren, niemals. Die Staatsmacht endet vor den Herzen der Menschen. Und liebe Leute, damit ist dem Staat eine ganz klare Grenze gezogen. Die staatliche Autorität hört da auf, wo sie von uns etwas verlangt, was ungehorsam gegen Gott wäre. Die Christen in der Sowjetunion zum Beispiel, die haben ihre Steuern gezahlt. Aber die haben sich von ihrem Staat nicht verbieten lassen, ihre Kinder mit Jesus bekannt zu machen. Die haben sich von ihrem Staat nicht verbieten lassen, Gottesdienst zu halten und zu evangelisieren. Da haben sie Gesetze übertreten, obwohl sie den Staat achteten. Denn diese Gesetze standen gegen Gottes Wort. Denken Sie an die Freunde Daniels. Das Gesetz gebot den Freunden Daniels, sich vor den Götzen niederzuwerfen. Diese Freunde Daniels waren sehr loyal gegenüber ihrem Staat. Aber da haben sie zivilen Ungehorsam praktiziert, wenn man so will. Und sie haben sich geweigert, die Gesetze zu befolgen, weil es ihrer Treue zu ihrem Gott widersprochen hätte. Das ist die Grenze. Oder denken Sie an Petrus. Derselbe Petrus, der diese Worte 1. Petrus 2, 13 bis 17 geschrieben hat, seid Untertan der Obrigkeit. Derselbe Petrus, der die Christen zur Staatstreue aufruft, hat diesem Staat an einer bestimmten Stelle nicht gehorcht. Nämlich als der Staat ihn verbieten wollte zu predigen von Jesus. Lesen Sie es nach in Apostelgeschichte 4 ab Vers 16 und dann weiter in Apostelgeschichte 5. Und da hat er gesagt, Leute, wir brauchen mit euch gar nicht darüber zu diskutieren. Nein, diese Anordnung werden wir übertreten, mit Sicherheit. Denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist die rote Linie. Wenn der Staat uns eines Tages verbieten sollte zu predigen, dass Jesus der einzige Retter ist, für Zeit und Ewigkeit. Und dass kein anderer Weg uns retten und in den Himmel bringen kann und zu Gottes Kindern machen kann, als Jesus allein. Wenn der Staat uns eines Tages verbieten sollte, das zu predigen, weil es der Multikulturalität widersprechen könnte, dann müssen wir die Gesetze übertreten. Dann müssen wir in unseren Gottesdiensten zu Gesetzesbrechern werden. Wenn der Staat uns verbieten will, die Homosexualität als das zu bewerten, als was die Bibel sie bewertet, nämlich als Sünde, die der Schöpfungsordnung Gottes ins Gesicht schlägt. Wenn der Staat uns verbieten will, das zu sagen, dann müssen wir die Gesetze des Staates übertreten. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Pfarrer Johannes Busch, das war der Bruder von Wilhelm Busch, gehörte mit zur Widerstandsbewegung der Kirche in Witten in der Nazizeit. Also Widerstand hieß nicht, dass sie versucht haben, einen politischen Umsturz zu machen, sondern dass sie gesagt haben, wir lassen uns die Evangelisation nicht verbieten und wir lassen auch nicht uns verbieten, junge Menschen, um das Wort Gottes zu versammeln. Und eines Tages haben sie ihn abgeführt und eingebuchtet. Und damals hat Johannes Pusch an seine Mutter folgende Zeilen geschrieben. Nun hast du uns zwei Jungen mit solcher Liebe großgezogen und wirst nun bald zwei abgesetzte Pfarrer als Söhne haben. Was ist das schwer für dich? Aber liebe Mama, ich kann es vor Gott bezeugen, ich habe diesen Weg nicht provoziert. Wir haben hier wirklich nichts anderes getan, als unerschrocken das Evangelium zu verkündigen. Und dann fährt er fort, aber weißt du, wenn man einmal so weit ist, dass man aller menschlichen Voraussicht nach in nächster Zukunft Amt und Brot verliert und dann mit Weib und Kind allein dasteht, dann spürt man schon, dass alle Illusionen nicht mehr weiterhelfen. Wenn man da nicht den vollen Trost des Heilandes und seine großen Verheißungen hätte, dann käme man nicht einen Schritt weiter. Und die Mutter hat kurz und knapp zurückgeschrieben, eure Mutter, die sich an euch freut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und deswegen gilt das, der Obrigkeit gebührt Unterordnung, aber Gott allein gebührt die Hingabe. Und das heißt, dass Christen manchmal in Situationen kommen, da werden wir nächsten Sonntag noch drauf eingehen, da müssen sie etwas tun, was der Staat verbietet. Und je totalitärer der Staat, umso mehr Reibungsfläche wird es zwischen dem Staat und der christlichen Gemeinde geben. Und andersherum gibt es immer wieder Punkte, da dürfen die Christen etwas nicht tun, obwohl der Staat es erlaubt. Also der Staat beispielsweise findet es ganz normal, dass Menschen in wechselnden Partnerschaften zusammenleben, heiraten, sich scheiden lassen, in wilder Ehe leben. Das ist alles erlaubt, staatlich kein Problem. Aber Gott will es anders. Gott will es anders. Und für Christen gilt, was Gott will. Der Staat erlaubt auch und schafft ein breites Feld von Möglichkeiten, dass Kinder im Mutterleib durch Abtreibung getötet werden können. Die allermeisten Abtreibungen geschehen in unserem Land aus sogenannten sozialen Gründen. Gott weist uns einen anderen Weg. Gott verbietet uns, was der Staat erlaubt. Und deswegen sind wir an Gott gebunden. Er ist unsere letzte Instanz. Am kommenden Sonntag werden wir mit Römer 13 fortfahren, werden weiter klären, worin genau die Aufgabe des Staates besteht, also welche spezielle Aufgabe hat Gott für den Staat vorgesehen. Und wir werden darüber nachdenken, was Christen tun können, wenn ihr Staat diese Aufgaben, die er eigentlich wahrnehmen müsste, mit Füßen tritt. Heute wollen wir diese drei Grundsätze festhalten und ich bitte Sie, die wirklich mit nach Hause zu nehmen, darüber in den nächsten Tagen weiter nachzudenken, darüber zu beten. Das ist das, was Paulus uns hier im Verein mit Jesus ans Herz legt. Erstens, das Prinzip Obrigkeit ist von Gott gegeben. Zweitens, der Obrigkeit gebührt Unterordnung. Und drittens, Gott allein gebührt Hingabe. Es gibt eine interessante Erzählung über Konrad Adenauer, den frühen deutschen Bundeskanzler, in einer Präsidiumssitzung seiner Partei. Da hat er einen bestimmten politischen Plan vorgestellt, in einem Ton, der jeden Widerspruch nach der Sicht Adenauers ausschloss. Und dann trat ein Kritiker auf und sagte, Herr Adenauer erwartet, dass wir zu seinen Plänen lediglich Ja und Amen sagen. Und der Kanzler hat ihm geantwortet, Herr Abgeordneter, so anspruchsvoll bin ich gar nicht. Mir reicht es schon, wenn Sie ein einfaches Ja sagen. Und damit hat er einen wichtigen Unterschied markiert. Das Höchste, was ein Staat von uns verlangen kann, ist Ja, ist Loyalität gewissermaßen, Unterordnung gegenüber den Gesetzen. Aber was ein Staat von uns nicht verlangen darf, ist Amen zu sagen, nämlich Hingabe. Mit Ja stimmt man einem politischen Plan zu, mit Amen einem Glaubensbekenntnis. Und das ist die Grenze. Die Aufschrift der Münze durften die Christen eben nicht respektieren. Sie durften den Kaiser nicht als Gott verehren. Und jeder von uns muss sich persönlich immer wieder fragen, wem gehört meine letzte Loyalität? Wem gehört meine letzte Treue? Wem gehört meine Liebe? Wem gehört meine Hingabe? Für wen bin ich bereit, alles zu riskieren? Wem gehöre ich? Jesus hatte die Münze genommen. Wessen Bild trägt die Münze des Kaisers? So gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wer oder was trägt das Bild Gottes? Du trägst das Bild Gottes. Gott hat dich zu seinem Bild geschaffen. Aber wie man dem Kaiser die Steuermünze verweigern konnte und dann mit den Konsequenzen zu leben hatte, so kann man auch dem lebendigen Gott verweigern, was ihm gehört, nämlich dein Leben. Und darum ist das die Schlüsselfrage deines Lebens, die über allen politischen Fragen steht. Darum ist das die Frage, an der sich dein Schicksal auf ewig entscheidet. Auf Deutsch gesagt, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle. Ob du ein Kind des lebendigen Gottes bist. Oder ein ewiger Rebell gegen ihn bleibst, egal ob du das weißt oder nicht. Die Schlüsselfrage deines Lebens ist, hast du dein Leben Gott gegeben? Vielleicht hast du dem Kaiser gegeben, was des Kaisers ist. Vielleicht zahlst du brav deine Steuern. Bist ein ordentlicher, konstruktiver Staatsbürger. Aber hast du Gott auch schon gegeben, was Gottes ist? Er wartet darauf. Ach, lieber Herr, danke, dass du uns hilfst in dieser verworrenen Zeit, die uns manchmal auch so bedrohlich vorkommt, einen Weg hindurchzufinden, dir nach, in deiner Nachfolge, Herr. Und lass uns erkennen, an welchen Stellen wir uns unterordnen müssen. Und danke, dass du uns auch die staatliche Ordnung gegeben hast. Und danke, dass du uns in unserem Land, in unserem Staat so viele Jahrzehnte Freiheit und Bewahrung vor Krieg und Wohlstand geschenkt hast. Ja, und lass uns erkennen, wo die Treue zu dir bedeutet, Nein zu sagen zu dem, was der Staat uns ermöglicht oder von uns fordert. Herr, unser Leben soll dir gehören. Und wir danken dir, dass du einen Weg für uns hast, nicht nur für diese Zeit, nicht nur für die nächsten paar Jahre oder Jahrzehnte, sondern für alle Ewigkeit. Herr, unser Leben soll dir gehören. Denn du allein bist der heilige, allmächtige Gott. Und wir beugen uns vor dir und wir haben dich lieb. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.